wenn man relativ frisch eingestiegen ist, noch nicht so viel Erfahrung hat, dann ist es klar, dass man noch nicht alles gesehen und nicht alles gemacht hat und auch nicht alles wissen kann. Das ist absolut normal. Und das wird bei uns dann auch gefördert, einfach, dass man da sich entwickeln kann und bei gewissen Themen einfach die Rückfragen stellen kann. Sowohl intern mit dem Team, mit vielleicht einem Projektmanager, Senior Manager oder auch Director Partner, die dann wirklich die Projekte leiten, oder auch extern natürlich mit dem Kunden.
Career to go.
Was macht man in einem bestimmten Job?
Career to go.
Career to go.
Wie wird man fit für die Arbeitswelt?
Study Drive fragt nach.
Hallo und herzlich willkommen zu Career to go. Das ist der Karriere-Podcast von Study Drive und ich bin Constanze Marie Teschner. Unternehmensfusionen, Übernahmen und Verkäufe zählen zu den spannendsten, aber auch anspruchsvollsten Themen in der Wirtschaft. Denn hinter jeder Transaktion stehen komplexe Entscheidungen, hohe Risiken und die zentrale Frage, wie lässt sich langfristig Wert schaffen und sichern? Genau darum geht es in dieser Folge von Career to Go. Ich spreche mit Alexander Rösler von Deloitte darüber, wie Unternehmen im gesamten M&A-Lebenszyklus begleitet werden. Welche Rolle strategische Weitsicht, internationale Expertise und Technologie dabei spielen und was es braucht, um Transaktionen nicht nur erfolgreich umzusetzen, sondern Unternehmen zukunftssicher aufzustellen. Alexander, herzlich willkommen. Ich freue mich auf das Gespräch.
Vielen Dank, Constanze, dass ich dabei sein darf. Ist für mich auch das erste Mal bei einem Podcast, muss ich dazu sagen. Aber ich freue mich sehr, dass ich dabei sein darf.
Ja, sehr cool. Bevor ich dich mit ganz vielen Fragen löchern werde, möchte ich mit dir unsere Rubrik zum Kennenlernen durchspielen, würde ich mal sagen, um dich als Person ein bisschen kennenzulernen. Bist du bereit?
Natürlich.
Tab Safari. Wie viele Browser-Tabs hast du gerade offen und was sagt das über deinen Arbeitsstil?
Jetzt gerade habe ich tatsächlich gar keins offen und ich versuche es auch normalerweise im Alltag so lean wie möglich zu halten. Hilft mir einfach dabei, den Überblick zu bewahren.
Sehr vorbildlich. Ich wünschte, das könnte ich von mir behaupten. Das ist genau das Gegenteil. Mikropausen. Was ist deine liebste unproduktive Minipause zwischen zwei Terminen?
Tatsächlich fällt mir da eine in Anführungsstrichen unproduktive Pause ein. Und zwar spiele ich Privatfußball im Verein und es gibt eine Website, da werden alle möglichen News und Infos rund um das Thema Fußball im Amateurbereich gepostet oder Beiträge erstellt, Spielberichte erstellt und da schaue ich ab und zu ganz gern mal rein.
Cool. Kopfkino. Bei welchem Thema erwischst du dich dabei, gedanklich schon 3 Szenarien durchzuspielen, statt vielleicht die nächste Aufgabe einfach anzugehen?
Fällt mir tatsächlich schwer, da jetzt was Spezifisches zu nennen, aber grundsätzlich versuche ich natürlich irgendwie pragmatisch an die Aufgaben ranzugehen. Muss ich jetzt natürlich so antworten,
ja,
aber
genau.
Ab und zu rattert es dann natürlich trotzdem. Aber ein konkretes Beispiel habe ich jetzt tatsächlich gar keins.
Okay, lass ich dich mal gerade so damit davonkommen. Vielleicht fällt dir ja nochmal was ein, dann kannst du das nachreichen.
Ja, bestimmt.
Out of office, womit verbringst du am liebsten deine Zeit außerhalb der Arbeit? Ich kann es jetzt mir schon fast vorstellen, aufgrund deiner vorigen Antwort, Fußball?
Richtig, Fußball ist natürlich ein großer Faktor. Da bin ich normalerweise 3 bis 4 Mal die Woche am Platz zum Training oder für Spiele. Ansonsten bin ich auch einfach gerne draußen mit Freunden und Familie. Am besten, wenn das Wetter natürlich gut ist. Wenn ich wirklich sehr viel Zeit habe, dann widme ich mich meinem Hobby Musikproduktion. Aber ja, kommt ehrlicherweise leider etwas zu kurz.
Ich merke schon, du sorgst für eine gute Work-Life-Balance.
Ja, auf jeden Fall. Ist mir persönlich sehr wichtig und hilft mir sehr, auch den Kopf frei zu kriegen, mental und auch körperlich einigermaßen fit zu bleiben. Und deshalb ist Work-Life-Balance für mich schon Thema auf jeden Fall.
Alexander, vielen, vielen Dank für deine Bereitschaft, dich auch uns ein bisschen zu öffnen, deine Privatperson uns vorzustellen, bevor wir jetzt zu deiner Karriere bei Deloitte kommen können. Du bist über ein Praktikum bei Deloitte eingestiegen. Wie hast du das denn überhaupt erstmal geschafft? Wie bist du zum Praktikum gekommen? Und was hat denn dafür gesorgt, dass daraus eine Festanstellung wurde?
Die Kurzfassung ist, über das Praktikum bin ich über eine Bekannte, die auch bei Deloitte war, gekommen. Wenn ich jetzt aber mal ein bisschen aushole, dann müssen wir
sehr gerne
ein paar Schritte zurückgehen. Mhm. Und zwar, ich bin in München geboren und aufgewachsen, bin hier zur Schule gegangen, habe hier mein Abitur gemacht. Nach dem Abitur hatte ich dann so eine kleine Phase, wo ich einfach ein bisschen was ausprobiert habe, verschiedene Praktika in verschiedenen Bereichen. Mich dazu entschlossen, dann eine Ausbildung im Bereich Steuern zu machen. Mhm. Und das war dann eigentlich so mein erster Step in den Bereich Accounting, Finanzen. Habe da sehr viele Grundlagen lernen dürfen, aha, sehr viele interessante Mandate auch betreuen dürfen. Und ja, hat mir super Spaß gemacht, war auch eine sehr lehrreiche Zeit. Und ich dachte mir dann aber, ja, kann es nicht gewesen sein. Habe mich dann für ein Studium an der LMU eingeschrieben, ganz klassisch BWL. Aber ich wusste schon, dass es eben weiter in Richtung Finanzen, Accounting gehen soll. Habe mich da dann auch spezialisiert. Passend dazu bin ich dann eben an den Praktikumsplatz bei Deloitte gekommen. Mhm. Das hat dann ganz gut geklappt. Das Praktikum war Ende 2020, also mitten in Corona eigentlich, war natürlich mit sehr viel Unsicherheit geprägt.
Ja.
Aber ich wusste schon, dass mein Studium dann vermutlich gegen Anfang, Mitte 2021 sich dem Ende neigen wird. Mhm. Und dementsprechend habe ich dann auch geguckt, wie es mit einem Festeinstieg bei Deloitte aussieht. Und hat, glaube ich, ganz gut geklappt alles. Übers Praktikum hat man sich natürlich sehr gut kennenlernen dürfen, sehr gute Einblicke auch in die Arbeit bekommen dürfen. Das hat dann dazu geführt, dass ich dann im September 2021 als Consultant bei Deloitte fest einsteigen durfte.
Ja, wow. Wie du gerade schon sagtest, so ein Praktikum ist halt einfach wirklich ein guter Weg, zum einen für einen selbst den Arbeitgeber kennenzulernen, aber auch ja sich selbst zu präsentieren. Also in beide Richtungen ist das ja echt nützlich.
Absolut. Ich persönlich und wir bei Deloitte sehen es auch immer als gegenseitiges Kennenlernen. Natürlich muss es für beide Seiten passen. In meinem Fall hatte ich das Glück, dass es sowohl für Deloitte als auch für mich gut gepasst hat. Dementsprechend war das eigentlich auch dann ein relativ entspannter Übergang aus dem Praktikum in die Festeinstellung.
Was sind die Kernaufgaben des Strategy Risk and Transaction Service, insbesondere des Transaction Diligence Teams?
Der Bereich Strategy Risk and Transactions ist einer von den vier sehr großen Bereichen bei Deloitte. Mhm. Dazu gehören dann noch Audit and Assurance, Tax and Legal und Technology and Transformation, also klassisches Consulting-Business bei Deloitte. Aha. Wir im Bereich Strategy, Risk and Transactions sind nochmal unterteilt in verschiedene Beratungsdienstleistungen, die wir da anbieten. Wie der Name schon sagt, da geht es dann sehr viel um Strategie, also Strategy, Business Design, auch Sustainability-Themen und dann alles rund ums Thema M&A ist in dem Bereich auch abgedeckt. Mhm. Und wir im Transaction Diligence Team bei uns in München sind spezialisiert auf Financial Due Diligence. Das sind basically Finanzanalysen von Unternehmen, die in einem Kauf- oder Verkaufsprozess sich befinden. Mhm. Und ja, da machen wir wirklich alles rund ums Thema Finanzanalysen, supporten bei Kaufpreisverhandlungen im M&A-Prozess, also supporten sowohl auf der Verkäufer- als auch auf der Käuferseite und bieten da wirklich alles rund ums Thema Finanzen an.
Vielen Dank, dass du mir dieses komplexe System runtergebrochen hast. Wie du schon sagtest, es sind vier große Kernbereiche und das untergliedert sich dann immer noch, um es aber noch besser verstehen zu können. Würde ich mich dafür interessieren, wie so eine typische Arbeitswoche von dir aussieht. Also welche Aufgaben kommen auf dich zu? Welche Tools benutzt du? Hast du viele Meetings? Nimm mich da mal mit an deinen Schreibtisch.
Eine typische Arbeitswoche gibt es eigentlich nicht wirklich. Das hängt immer sehr stark von der Phase ab, in der wir uns befinden in dem Projekt. Mhm. In der Regel, wie gesagt, unsere Aufgaben sind eben Finanzanalysen zu erstellen. Ein Projekt dauert typischerweise 4 bis 6 Wochen oder 8 Wochen. Mhm. Und gerade am Anfang ist man immer sehr viel damit beschäftigt, einen vernünftigen Plan für das Projekt aufzustellen, zu schauen, welche Daten man überhaupt hat, welche Daten man bekommen kann, wie man sie am besten verarbeitet. Und im Laufe des Projekts entwickelt sich das dann eigentlich immer weiter dazu hin, wirklich ins Detail weiter reinzugehen, die Daten sich anzuschauen, zu analysieren und dann gegen Ende des Projekts natürlich die ganzen Findings zusammenzutragen und an unseren Mandanten dann zu übergeben.
Okay, dann machen wir es nochmal praktischer. Kannst du mir ein Projekt beschreiben? Also wie macht ihr den Kickoff? Was gibt's für einzelne Phasen, in denen du besonders involviert bist?
In der Regel startet ein Projekt, wie du schon gesagt hast, immer mit einem Kickoff. In dem Kickoff wird so ein bisschen der grobe Fahrplan besprochen, also was für Daten bekommen wir, was für Analysen brauchen wir, was sind die Schwerpunkte und dann natürlich auch, wann sollen welche Deliverables geliefert werden. Mhm. Also werden jetzt irgendwie wöchentlich Update-Calls gehalten, bei denen wir reporten, oder liefern wir einfach am Ende vom Projekt quasi eine Zusammenfassung oder die Findings von unseren Analysen, ist auch immer sehr individuell. Typischerweise bekommen wir dann nach dem Kickoff langsam Daten, die wir dann verarbeiten müssen. Das sind alles Mögliche rund ums Thema Finanzen, also zum Beispiel Entwicklung von Umsätzen, Entwicklung von Kosten, Entwicklung von gewissen Bilanzpositionen und dann natürlich auch nach vorne blickend einen Businessplan, wenn es denn einen gibt. Manchmal supporten wir auch bei der Erstellung eines Businessplans. So läuft das Projekt dann an. Und im Laufe des Projekts werden eben diese Daten analysiert. Wir schauen uns eigentlich genau an, was sind die Entwicklungen aus der Vergangenheit? Wie passt es zusammen mit der Planung des Unternehmens? Im Endeffekt läuft es dann darauf hinaus, dass unser Kunde einen Kaufpreis für das Unternehmen, das er kaufen oder verkaufen möchte, abschätzen kann, den er zahlen muss oder bekommen kann. Und dann natürlich auch, was ist eigentlich wirklich passiert in den letzten paar Jahren und was ist geplant, was noch passieren wird. Das ist so ein bisschen der Überblick.
Gibt es da viel hin und her mit dem Kunden? Kommt es oft vor, dass ihr da im Austausch steht und nochmal Fragen stellt oder die Fragen haben? Oder arbeitet ihr eher intern bei euch im Team miteinander? Wie kann ich mir den Austausch vorstellen?
Also grundsätzlich arbeiten wir sehr eng im Team zusammen intern. Wir sind normalerweise 3 bis 5 Personen auf einem Projekt, kann aber auch mal mehr, kann aber auch mal weniger sein, hängt dann immer auch von der Größe und von den individuellen Bedürfnissen ab. Und die Abstimmung mit unserem Kunden erfolgt auch immer sehr eng. Also wir versuchen unserem Kunden natürlich immer wieder Updates zu geben und auch rauszufinden, was sind jetzt eigentlich die Fokusthemen, die unseren Kunden interessieren. Und dementsprechend dann mit unserer Arbeit weiterzumachen und unsere Themen voranzutreiben. Und da ist es auch wieder immer individuell. Es gibt Projekte, da bist du wirklich täglich im Austausch, da hast du Daily Update Calls. Es gibt aber auch Projekte, da bist du einmal wöchentlich im Austausch. Das hängt dann immer sehr von den individuellen Bedürfnissen ab.
Wenn jedes Projekt anders ist und jedes Projekt individuelle Bedürfnisse hat, musst du dich ja sicherlich auch ja immer so ein bisschen individuell anpassen. Was würdest du sagen, welche Skills brauchst du, um das gut zu tun, sowohl fachlich als auch in Richtung Soft Skills? Was hast du da dir schon angeschafft?
Das Fachliche hilft natürlich sehr stark und eine fachliche Entwicklung macht man natürlich automatisch mit, wenn man einige Projekte gesehen hat. Das hilft auch immer bei der Projektplanung, bei der Geschwindigkeit der Verarbeitung der Themen, bei der Geschwindigkeit der Analysen. Aber ich glaube, fast wichtiger ist eigentlich einfach eine gewisse Flexibilität zu haben, also auch mal Prioritäten umschichten, sage ich jetzt mal, Themen, die vielleicht gestern von hoher Bedeutung waren, sind es vielleicht heute nicht mehr. Und ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Skill, da einfach flexibel zu sein. Und dann natürlich Kommunikation, dass man einfach sich mit dem Team immer austauscht. Wenn man Fragen hat, auch diese Fragen stellt oder Themen hat, die man besprechen möchte, dass man dann dafür sorgt, dass man die auch besprechen kann. Und das ist so ein bisschen in Richtung Soft Skills, würde ich sagen, das Entscheidende.
Ja, ich finde es ganz wichtig, dass du sagst, ja, dass man sich auch traut, sozusagen bestimmte Themen zu besprechen, wo man vielleicht unsicher ist, wo man vielleicht noch ein bisschen, auch noch gar nicht genügend Wissen hat als Einsteiger zum Beispiel. Da sich auch zu trauen, in den Austausch zu gehen und Hilfe einzuholen, finde ich sehr wichtig.
Absolut. Und ich glaube, das ist auch ein ganz normales Thema, ne? Also, wenn man relativ frisch eingestiegen ist, noch nicht so viel Erfahrung hat, dann ist es klar, dass man noch nicht alles gesehen und nicht alles gemacht hat und auch nicht alles wissen kann. Das ist absolut normal. Und das wird bei uns dann auch gefördert, einfach, dass man da sich entwickeln kann und bei gewissen Themen einfach die Rückfragen stellen kann. Sowohl intern mit dem Team, mit vielleicht einem Projektmanager, Senior Manager oder auch Director Partner, die dann wirklich die Projekte leiten. Oder auch extern natürlich mit dem Kunden.
Wie gehst du mit Deadlines, mit Peak-Phasen und wechselnden Prioritäten um? Die hast du ja gerade auch schon so ein bisschen angesprochen. Was hilft dir dabei, in der Balance zu bleiben, die dir ja auch wichtig ist? Das hattest du ja auch gerade gesagt. Und natürlich ist es ja auch allgemein gut, da für sich auch zu sorgen.
Also grundsätzlich ist es wichtig, einfach vorausschauend zu arbeiten und zu planen, um zu verstehen, wann ist die Deadline eigentlich genau und was sind die Bedürfnisse, also was müssen wir liefern, was muss bis dahin alles erledigt werden. Mhm. Das hilft natürlich sehr. Natürlich kann sich aber auch mal eine Deadline verschieben, sowohl nach hinten als auch nach vorne, aber auch vielleicht im Umfang. Also vielleicht ändern sich die Bedürfnisse oder die Anforderungen, die unser Kunde bis zur Deadline sehen möchte.
Ja.
Und dementsprechend kommen wir hier eigentlich auch wieder zum Thema Flexibilität, zum Thema Kommunikation. Ich habe es eigentlich selten erlebt, dass wir eine Deadline wirklich gar nicht halten können. Aber wenn es wirklich große Probleme gibt oder große Themen, die man einfach besprechen muss, um eine Deadline zu halten, dann ist hier auch Kommunikation einfach das Entscheidende aus meiner Sicht, sowohl intern als auch mit dem Kunden. Und in der Regel gab es da dann eigentlich nie größere Probleme. Und dann eben auch das Thema Priorisierung. Dann muss man halt wieder gucken, wenn sich irgendwas ändert oder eine Deadline vielleicht doch nicht so kommt, wie sie vereinbart oder besprochen wurde, dann wieder zu gucken, wie reagiere ich jetzt am besten drauf und wie gehe ich gut mit der Situation um. Manchmal ist einfach der beste Weg, auch ein bisschen mehr Gas zu geben, aber ist absolut nicht der einzige Weg.
Das hast du sehr gut gesagt, dass das durchaus mal auch erforderlich ist, sich mal vielleicht auch mal eine Stunde länger hinzusetzen, und besonders dann die Zusammenarbeit im Team macht es dann auch möglich, gemeinsam zum Ziel zu kommen.
Genau. Ich möchte nochmal betonen, also natürlich, wir sind in der Beratung, wir sind auch im M&A-Bereich und da gehört es einfach mal dazu, hier und da mal eine Stunde länger zu sitzen. Aber ich glaube, bei uns hält sich das auf jeden Fall auch in Zaum und man wird auf jeden Fall auch belohnt oder vergütet in irgendeiner Form dafür.
Du hast es gerade schon angesprochen, die Kommunikation und die Arbeit im Team. Wie kann ich mir das vorstellen, besonders hinsichtlich der Rollen, der Feedback-Kultur oder vielleicht gibt es auch so Mentoring-Programme? Und was schätzt du besonders an der Arbeitskultur bei Deloitte?
Also ich würde mal vielleicht mit dem letzten Teil der Frage starten. Was ich besonders an der Kultur bei Deloitte schätze, ist einfach wirklich die Zusammenarbeit und die Offenheit im Team. Das heißt, man hat immer jemanden, den man fragen kann, sei es zu fachlichen Themen, zu organisatorischen Themen. Das, glaube ich, ist ein sehr wichtiges Thema.
Ja.
Auch einfach, um sich zu entwickeln. Also da ist man wirklich sehr flexibel. Man hat in der Regel einen Mentor bis zu einem gewissen Level. Ab einem gewissen Level wird man dann auch zum Mentor und das ist dann eigentlich auch eine für mich persönlich sehr interessante Entwicklung. Das, glaube ich, macht die Kultur bei Deloitte aus. Wenn ich jetzt mal aufs Setup bei einem Projektteam eingehe, in der Regel, ich habe es ja vorhin schon angesprochen, sind wir irgendwie 3 bis 5 Personen, die wirklich operativ auf einem Projekt arbeiten. Davon übernimmt eine Person das Management vom Projekt, plant die Aufgaben, die To-Dos, auch das Setup vom Team auf einem Projekt. Und dann gibt's in der Regel 2 bis 3, 4 weitere Personen, die immer Teilbereiche von den Projekten übernehmen. Das heißt, zum Beispiel übernimmt eine Person Analysen der Umsätze eines Unternehmens, die andere Person übernimmt vielleicht Businessplan-Themen. Und am Ende ist man dann eben sehr eng im Austausch, muss sich gegenseitig eigentlich immer updaten, um auch zu schauen, welchen Impact haben gewisse Findings aus einem Bereich für den anderen Bereich. Und das alles läuft dann auch eigentlich in der Regel in gemeinsamen Calls zusammen. Und der Manager oder das Team gemeinsam schaut sich auch an, wie muss man in gewissen Situationen umgehen. Also beispielsweise auch, wenn sich eine Deadline ändert, wenn sich die Anforderungen an ein Projekt ändern. Und dann gibt's natürlich auch die Kommunikation nach außen. Die erfolgt in der Regel auch über einen Manager oder Director, Partner, je nachdem, wer auf dem Projekt ist. Kann aber auch mal sein, dass man einfach als Consultant oder Senior Consultant schon direkt in den Austausch mit Kunden geht. Also da ist man auch gar nicht festgelegt, wer jetzt mit wem kommunizieren sollte. Das ist da eigentlich ganz flexibel und hängt dann immer von den Themen auch ab.
Wie nimmst du die Trainings- und Entwicklungsangebote bei Deloitte wahr? Gibt es ein Training, das dir besonders gut im Gedächtnis geblieben ist?
Grundsätzlich wird bei Deloitte um das Thema Training und Entwicklung wirklich sehr viel angeboten. Das können sowohl Online-Trainings sein, das können aber auch On-Site-Trainings sein, also live vor Ort. Es gibt tatsächlich auch eine Deloitte University in Paris, zu der man dann für mehrtägige Trainings fahren kann. Was mir persönlich sehr gut in Erinnerung geblieben ist, ist ein Training, das ich damals als relativ frischer Consultant in Frankfurt hatte. Da haben wir uns mit anderen Consultants und Senior Consultants aus ganz Deutschland getroffen und da ging es dann wirklich viel um fachliche Themen, aber auch um Soft Skills, um Projektplanung, um Präsentationstraining, Kommunikationstraining. Das ging dann über 2 bis 3 Tage und da hat man wirklich sehr viel gelernt, konnte auch gut networken und einfach die Kolleginnen und Kollegen von den anderen Standorten kennenlernen. Das hat natürlich sehr viel Spaß gemacht. Was die Leute natürlich auch bietet, ist Unterstützung bei Fortbildungen, wie zum Beispiel dem Wirtschaftsprüfer, dem Steuerberater oder den internationalen Äquivalenten dazu. Und glaube, das ist ein ganz wichtiges Thema auch für die Leute, einfach die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu entwickeln, die fachlichen Skills, aber auch natürlich die Soft Skills zu challengen und auch zu entwickeln. Das ist mir persönlich auch sehr wichtig. Was für mich aber wirklich das beste Training ist, muss ich sagen, ist einfach on the job. Aha. Also wirklich im Berufsalltag, da nimmt man meiner Meinung nach dann einfach am meisten mit und verbringt ja logischerweise auch am meisten Zeit damit.
Ja. Was können denn Studierende konkret tun, um sich vorzubereiten, wenn sie bei Deloitte einsteigen wollen? Und ich glaube, du bist auch in Bewerbungsprozessen beteiligt. Wie sticht man da heraus?
Für uns persönlich ist es eigentlich ein Mix aus mehreren Themen. Zum einen muss natürlich das Fachliche oder die fachlichen Basics vorhanden sein.
Ja, klar.
Das ist ein wichtiges Thema, aber nicht das Allerwichtigste und auch nicht das Entscheidendste. Für uns spielt dann natürlich auch der Personal Fit und der Team Fit eine sehr wichtige Rolle. Das heißt, können wir uns vorstellen, mit der Person im Team zu arbeiten oder kann sich die Person das natürlich auch vorstellen, mit uns zu arbeiten auf einem Projekt? Wenn man sich das so vor Augen führt, dann ist eigentlich auch unser Interviewprozess genauso aufgebaut. Das heißt, typischerweise, und ich kann da jetzt auch nur für unser FDD-Team in München sprechen, aber ich glaube, das ist jetzt vielleicht stellvertretend für mehrere Bereiche bei Deloitte. Unser Interviewprozess besteht in der Regel aus zwei Teilen. Die dauern jeweils eine halbe Stunde bis eine Stunde. Der erste Teil ist eigentlich ein persönliches Kennenlernen, bei dem man sich einfach austauscht, bisschen über den CV natürlich spricht, aber auch Themen abseits des CVs thematisiert und sich einfach wirklich kennenlernt, versteht, wer ist das Gegenüber, was zeichnet die Person vielleicht aus. Und der zweite Teil ist dann eben das Fachliche. Da geht es dann in der Regel in eine kleine Case Study. Da geht es uns aber, wie gesagt, nicht darum, dass die Case Study perfekt gelöst ist, sondern dass einfach das Grundverständnis für unsere Arbeit da ist und dass man vielleicht auch ein bisschen um die Ecke denken kann. Okay. Aber grundsätzlich, dass es zum Gesamtbild passt, das ist uns eigentlich am wichtigsten.
Alexander, ich danke dir sehr für diesen aufschlussreichen Deep Dive in dein Themenfeld und natürlich auch für die praktischen Ratschläge, die du unseren HörerInnen mit an die Hand gegeben hast. Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass die eine oder der andere jetzt motiviert sind, auch bei euch einzusteigen.
Ja, das freut mich natürlich und wir freuen uns über jede Bewerbung.
Liebe HörerInnen, vielleicht ist ein Praktikum auch der richtige Einstieg für euch. Werft also mal einen Blick in die Shownotes. Dort findet ihr alle Infos und Links zu Deloitte. Ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit und auf Wiederhören.